is your referee's function? Who has the time? Ask the questions later. Raise the 45. Press it against insane. What you pay for his life? Now you're the judge, the jury, and the executioner. Are you the judge, the jury, and the executioner? See it in his face. You're feeling the hate. Know that you form a lie, and you spit at the man behind the video lens. In this crazy theme park, where the memes are the ends. Hate breeds hate, and a beat makes a beat. Can this beat of revenge ever be so sweet? So you're the judge, the jury, and the executioner. Seen in his fate. Can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind, appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make a stand? It's not how you fall, it's how you land.
Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Massiver Aktion, den antifaschistischen, gesellschaftskritischen Radio oder auch anders formuliert, ja, der Stammtisch für die Linken. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch im Mai. Heute haben wir mehrere Gäste im Studio. Zum einen haben wir Vertreter und Vertreterinnen von Kick Them Out, der Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Haus der identitären Bewegung hier in Halle, dagegen zu halten, dagegen zu protestieren und alles daran zu setzen, dass dieses Haus wegkommt, dass die Nazis oder beziehungsweise die identitäre Bewegung nicht länger da drin bleibt. Mit ihnen wollen wir reden. Die werden nämlich dieses Jahr 2 Jahre alt. 2 Jahre lang haben sie dagegen protestiert und tun es auch weiterhin. 2 Jahre lang gibt es dieses Haus jetzt schon in Halle, wurde medial breit kommentiert und begleitet. Und immer wieder kam es zu Protesten. Wir wollen darüber reden, was es für Entwicklung da gab bei diesem Haus, wie der Stand ist, welche Rolle das hat für die identitäre Bewegung. Und wir wollen aber auch mit Kick Them Out halt reden darüber, wie die Proteste so verlaufen sind, was so Schwierigkeiten sind, was deren Ziele sind. Das wird die erste Hälfte unserer heutigen monatlichen Radioausgabe füllen. Das andere Thema wird sein, wir haben einen Vertreter vom ORP hier, der wird uns ein paar Fragen beantworten zu einem Vortrag, den das ORP mit noch anderen Gruppen letzten Monat in Magdeburg veranstaltet hat. Und zwar zusammen mit Stefan Kriegert, und zwar zur Israel-Solidarität der Linken. Und zwar die Frage, warum genau Magdeburg und was ist da passiert? Das ist berichtenswert ist. Das wird die zweite Hälfte füllen. Wir wünschen euch viel Spaß und ja, viel Spaß.
Living in a world of my own. I feel safe just being alone. Living in darkness, living in a world of my own. I feel selfish doing everything by myself. I feel so cold. I wanna live to be a couple thousand years old. Ashes to ashes. I thought I knew somebody that I could trust. Now I'm not so sure. I feel safest being alone. Living in darkness, living in a world of my own. I feel safest being alone. Living in darkness, living in a world of my
Ja, da sind wir zurück zu Massive Aktion und jetzt sitzen auch die Vertreter und Vertreterinnen von KTO hier, von Kicks Em Out, Nazi-Zentren dicht machen. Erstmal ein Hallo, schön, dass ihr Zeit gefunden habt und hier seid.
Hallo.
Danke. Okay, vielleicht ganz, ganz gut für die Zuhörer, Zuhörerinnen wäre es, wenn ihr vielleicht am Anfang nochmal kurz die Entstehungsgeschichte des Hausprojektes der Identitätenbewegung in Halle dazu was erzählen könnte, damit so eine grobe Grundorientierung da ist.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Zum Hausprojekt, ja, lange Geschichte. Kontrakultur war ja vorher durchaus schon in Halle auch aktiv, schon viele Jahre. Einige der Aktivisten haben wir schon so in den 2010, 2011ern wahrgenommen. Mario Müller zum Beispiel, Florian Müller. Und 2015 ist dann sozusagen Kontrakultur als Gruppe aufgetreten. Und Anfang 2017 gab es dann so die ersten Texte, unter anderem Götz Kubitschek, der dann irgendwie schrieb, ja, es wird ein Hausprojekt geben. Damals war noch die Rede von Sachsen, dass in Sachsen halt ein identitäres Hausprojekt sich konstituieren soll. Und es war aber relativ schnell klar, okay, dieses Hausprojekt wird in Halle sein. Also man hatte das relativ schnell gesehen, weil viele Aktivisten, Aktivistinnen von Kontrakultur halt dort in der Adam-Kuckhoff-Straße ein- und ausgingen, Umzugssachen zu sehen waren und auch Bautätigkeiten zu erkennen waren. Und im Mai 2017 gab es dann die Veröffentlichung von LSA Rechtsaußen, der erste Text sozusagen, wo die Hintergründe zum Haus öffentlich gemacht wurden. Und genau, seitdem gibt es dieses Haus. Der Text ist der offiziellen Ankündigung von Kontrakultur zuvor gekommen, was sich auch nach wie vor sehr ärgert, dass sie das nicht selber öffentlich machen konnten. Und genau, das ist sozusagen die Geschichte vom Hausprojekt.
Nur kurz für die Zuhörer, Götz Kubitschek, ne, ein bekannter Verleger aus dem neurechten Umfeld, aus Schnellroder, bloß damit ja, der Name einzuordnen ist. Du hast jetzt schon geschildert, ne? Also es gab die Gruppe Kontrakultur, die dann ein Teil der identitären Bewegung ist, die so Aktionen in Halle gemacht haben und auf einmal ein Haus gründen. Was ist denn so die politische Funktion dieses Hauses? Warum haben sie dieses Hausprojekt gemacht? Also wieso, ne? Also sie hätten ja auch, also interessant ist ja, dass ihre Aktivitäten danach auch sehr stark auf das Haus beschränkt sind, während sie vorher eher noch auf der Straße stärker aktiv waren und so Aktionen gemacht haben, fällt das auf einmal weg. Das heißt, es ist ja schon irgendwie eine strategische Umorientierung, die man dort feststellen könnte eventuell. Was würdet ihr sagen, ist diese politische Funktion dieses Hauses?
Also wir glauben, dass es tatsächlich ein Strategiewandel ist, und sozusagen ist auch, man vielleicht davon sprechen könnte, dass sozusagen ein neuer Bewegungszyklus bei der identitären Bewegung damit sozusagen begonnen hat. Sozusagen am Anfang ist sozusagen ja eine Konzentration auf Diskursarbeit stattgefunden hat. Das heißt, versucht wurde, die eigene Ideologie, die eigenen Symboliken in den öffentlichen Diskurs über medienwirksame Aktionen zu platzieren und eine öffentliche Sprechposition einzunehmen. Und mit dem Haus, glauben wir, wurde der Versuch unternommen, sozusagen Infrastruktur und Orte sozusagen für eine Gegenbewegung, wie die das nennen, sozusagen zu etablieren und einen Ort einer rechten Gegenkultur sozusagen zum gesellschaftlichen Mainstream oder zu auch einer Antifa-Kultur oder einer linksradikalen Szene sozusagen zu etablieren. Genau, sozusagen über diesen Ort, über das Haus einen gezielten Kontrapunkt quasi zu setzen. Es ist ja auch nicht zufällig, dass das Haus genau gegenüber des geisteswissenschaftlichen Campus liegt. Das ist eine gezielte Provokation, das soll sozusagen stören, auch im Stadtbild, im öffentlichen Diskurs. Und darüber sozusagen wird auch versucht, eine politische Ideologie zu transportieren. Und was wir mit dem Haus auch sehen, ist ja tatsächlich sozusagen auch, dass die Arbeiten, die Aktionen der Kontrakultur sich gewandelt haben. Es gibt halt eben nicht mehr die Banner-Drops oder irgendwelches albernes Straßentheater in hallischen Fußgängerzonen und auch Großaktionen bundesweit gab es zwar, sind aber auch medial wenig aufgegriffen worden, sondern wir haben es ja jetzt eher damit zu tun, dass vor allen Dingen öffentliche oder teils öffentliche Vorträge und Veranstaltungen in dem Haus stattfinden. Es wird quasi eine neurichte Bildungsarbeit betrieben für die eigenen Aktivisten und für die eigene Nazi-Szene. Genau, es finden auch gezielt Kampagnenschulungen für die eigenen Kaderstrukturen in diesem Haus statt.
Ihr habt ja gerade gut erläutert, so, das ist ein Strategiewechsel gewesen. Also wenn sie vorher eher in der Öffentlichkeit aktiv waren auf der Straße oder bei Störksern in Kirchen oder woanders, haben sie das gemacht, um halt den Diskurs voranzubringen aus so einer rechtsideologischen Ecke heraus, bestimmte Themen zu setzen, auf eine bestimmte Art und Weise bestimmte Bilder zu produzieren. Und jetzt sind sie halt zu diesem Haus, ne? Da wollen sie jetzt irgendwie ihre Kultur an so einen festen Ort bringen, ne? Also die arbeiten ja sehr stark in so einen vorpolitischen Raum, ne? Auf dieser Metaebene beziehen sich ja stark auf Gramsci, dass sie sagen, so diesen kulturellen Raum wollen sie einnehmen, wollen sie besetzen. Das machen sie ja mit beiden Strategien oder vorher nach, beides könnte man ja da drin lesen. Was denkt ihr, warum dieser Strategiewechsel? Also jetzt 2017 kommt das Haus. Wenn man jetzt so sagt, dass die Gesellschaft ja seit 2015 verstärkt, aber seit 2014, 2013 zunehmend so einen Rechtsruck macht, würdet ihr auch sagen, dass das, was sie halt davor gemacht haben, auch gar nicht mehr so notwendig ist, so dass sie sich das Haus leisten können. Die sagen, also sprich, der rechte Diskurs, also der gesellschaftliche Diskurs ist sowieso nach rechts gerückt. Das heißt, diese plumpe Arbeit auf der Straße müssen sie gar nicht mehr machen. Das heißt, sie gehen jetzt in so einer Festverankerung, wo sie halt dann eher so Vorträge machen, wo sie eher dann so wirklich ideologische Schulung und Einbindung machen. Würdet ihr sagen, das hat was damit zu tun, dass dieser rechte Diskurs sich verfestigt hat, dieser Strategiewechsel, oder ist der gar nicht so bewusst vollzogen worden? Wie würdet ihr das sehen? Also ja, genau. Oder einschätzen.
Ja, ich glaube, das geht schon in die Richtung, dass als 2017 angekündigt wurde, dass es dieses Haus geben wird, dass da der Begriff der Identitären oder der Identitären Bewegung, wie sie sich ja gerne selber darstellen wollen, auf jeden Fall geläufig war, bekannt war. Es war jetzt nicht ein Phänomen, von dem man sich fragend umschaut und sich gefragt hat, wer ist das, wer wollen die sein? Sondern dass sie sich vielmehr halt auch quasi autonomen Raum geschaffen haben in diesem Haus, ohne großartige Beschränkungen, ohne dass man irgendwo zum Beispiel Mietverträge hätte, die gekündigt werden könnten. Sie waren da ganz gut verankert. Und wenn man sich anschaut, was in dem Haus halt passiert, also von der internen Vernetzung, also angesprochen seien jetzt nur AfD-Parteibüro, was da drin sich befunden hat, dann auch die Kampagne 1%, die von da aus agiert, die YouTube-Kanäle, die sie betreiben und so weiter. Also es findet eigentlich nur eine Manifestation dessen statt, was sie halt vorher populär gemacht haben und jetzt versuchen irgendwie oder versucht haben zu bestärken. Und den Diskursjob und beziehungsweise das Ganze in der Öffentlichkeit noch weiter zu debattieren, hat gewissermaßen auch die AfD von ihnen übernommen, die ja regelmäßig mit Mitgliedern der Identitären zusammenarbeitet, die sich gemeinsame Positionen teilen und deren Unvereinbarkeitsbeschluss, wie häufig schon gesagt wurde, das Papier nicht wert ist, auf dem er geschrieben ist. Und von daher läuft natürlich eine öffentliche Mobilisierung noch, aber halt bei denen mit ganz anderen Mitteln, mit wesentlich mehr technischem Aufwand, wesentlich mehr Zeit, die sie da rein investieren können und offenbar auch mit wesentlich mehr finanziellen Mitteln, die halt dahinter stehen, um das sehr konzentriert und sehr professionell auch voranzutreiben.
Jetzt so ein Hausprojekt für so, könnte man sagen, also sie nennen sich ja selbst identitäre Bewegung, wollen so das Jugendspektrum abgreifen. So, das ist ja oft so eher was sehr Kurzfristiges. Könnt ihr was dazu sagen, inwiefern dieses Hausprojekt sowohl mit der EB als auch ohne der EB langfristig angelegt ist? Also, ne, also man könnte jetzt sagen, also die EB hat das ja nicht gekauft, ne? Himmich, das hat, ich habe den Namen vergessen, wer es finanziert hat, das ist ein externer. Hartmut Engelmann hat das ja finanziert, ne? Kubitschek ist ja auch sehr stark in der Organisation mit drin, das voranzubringen. Jetzt könnte man ja sagen, dass die EB-Leute wahrscheinlich irgendwie alle in 5 Jahren da eventuell gar nicht mehr wohnen. So, was macht man dann mit diesem Haus? Also, wisst ihr da überhaupt, habt ihr da irgendwie so Ideen oder Pläne, die da so existieren könnten?
Also, wir sehen ja schon jetzt sozusagen einen Wandel, während am Anfang sozusagen das Hausprojektes, des rechten Hausprojektes ja relativ viele Kader offensichtlich im Haus wohnten und da regelmäßig anwesend waren. Meinen wir jetzt beobachtet zu haben, dass sozusagen das deutlich sich gewandelt hat, es nur noch wenige Kader fest in diesem Haus zu geben scheint, die da quasi die Kernmannschaft bilden. Und wir beobachten auch, dass bestimmte Kader, die vorher eine dominante Rolle in Halle hatten, die Stadt verlassen haben. Also wir befinden uns schon auch sozusagen, oder die IB hier in Halle, die Kontrakultur befindet sich schon auch in einer Umbruchsphase. Dominante Personen haben die Stadt verlassen, andere Personen können diese Rollen bisher nicht füllen. Genau, sozusagen gleichzeitig gibt es Nachwuchskader, die im Haus verkehren und die da gerne irgendwie Getränke alkoholischer Art zu sich nehmen und damit rumposen. Genau, also von daher gibt es einen Wandel und ich glaube, es bleibt tatsächlich auch abzuwarten, inwieweit sich das verfestigen kann, weil das ja darauf setzt, dass die kontinuierlich neue Leute rekrutieren können und die dann auch entsprechend auch so ein Projekt füllen und betreiben können und inwieweit sich das sozusagen tatsächlich für die IB realisieren lässt, bleibt abzuwarten. Natürlich kann es auch vorkommen oder kommt ja auch vor, dass gezielt Kader oder rechtes Personal aus anderen Bundesländern nach Halle kommt und dann sozusagen diese Rollen auch mit einnimmt oder dass zunehmend auch Veranstaltungen der IB, die im Haus stattfinden, von externen Kadern organisiert werden oder die dann eine dominante Rolle einnehmen und Halle sich mit dem Job des Einlasses und der Tür begnügen darf. Genau, von daher ist das, glaube ich, ein Blick in die Zukunft, den wir nicht so richtig natürlich machen können. Allerdings zeigt natürlich so eine Äußerung, wie sie Lichert neulich gegenüber dem Hessischen Rundfunk getätigt hat, dass das Hausprojekt gescheitert sei und sozusagen keine Verknüpfung, keine Verbindung sozusagen in die lokale Zivilgesellschaft sich bisher herstellen ließ, zeigt ja an, dass offensichtlich die Erwartungen viel höher waren an das Hausprojekt, an die gesellschaftliche Verankerung. Und dass die Isolationsstrategie, die ja bisher mit den Protesten gefahren wird, auch offensichtlich nicht ganz unerfolgreich ist.
Ja, genau, da hast du ja schon was angesprochen, ne? Das ist auch von der Rechten, also jetzt von den hessischen AfD-Politikern, dieses Resümee gab, ist eigentlich gescheitert, das Projekt der IB mit diesem Haus. Genauso konnte man irgendwie so einen Briefwechsel von Kubitschek und Martin Sellner in der neuen rechten Publikation Sezession nachlesen, wo ja eigentlich Kubitschek auch so ein bisschen so sagt, na, eigentlich seid ihr doch überflüssig und eigentlich stört ihr bloß noch und wegen euch wird irgendwie die AfD so ein bisschen angekackt und eigentlich was macht ihr eigentlich noch so, ne? Ihr seid doch so Zombies, könnte man sagen. Und Sellner hält so ein bisschen dagegen, aber und dann vertragen die sich so ein bisschen und ja, braucht's doch noch, aber es liest sich irgendwie nicht so wirklich überzeugend. Wie würdet ihr, und euch gibt's ja jetzt 2 Jahre, ne, ihr habt ja dieses Haus begleitet, wie würdet ihr das Projekt nach 2 Jahren jetzt bewerten, halt mit dem Ansehen, was dieses Projekt der IB hatte? Also sind die eigentlich gescheitert mit dem, was sie wollten? Hatten sie Teilerfolge? Kann man das vielleicht gar nicht sagen? Also wie würdet ihr denn das bewerten? 2 Jahre IB-Haus?
Oh, also ich würde sagen, das ist teils. Also sie haben das, was sie erreichen wollten, meiner Meinung nach definitiv nicht erreicht. Also dieses in die Stadtgesellschaft irgendwie einzuströmen, da eine gesellschaftliche Verankerung zu erreichen, eine Strahlkraft zu haben. Aber nach innen haben die sich halt massiv verfestigt. Also es sind schon Kader weggezogen, was auch gerade schon gesagt wurde. Aber wenn man jetzt so guckt, okay, alle bundesweiten Veranstaltungen finden in Halle statt, alle Kaderschulungen finden in Halle statt, zumindest soweit wir das beurteilen können. Und das können wir, denke ich, ganz gut. Ja, also gescheitert, naja.
Also wahrscheinlich haben die ja mehrere Ansehen mit diesen Hausen. Man könnte einmal sagen, okay, nach außen wirken als so ein Anlaufpunkt für die äußere Öffentlichkeit. Da würdest du jetzt oder würdet ihr jetzt sagen, das ist eher gescheitert, ne? Also das, was der AfD-Politiker sagte, in die Mitte reinwirken und die Mitte auch reinholen, ne? Was sie ja manchmal versucht haben mit jetzt ihren Festen oder so, ne, Sonnenwendfestfeier oder irgendwelchen Irisch-Pub-Abenden oder was die da nicht alles so machen, ne? Wo man, glaubst du, feststellen kann, da kommt jetzt nicht die breite Masse hin, damit ziehen die jetzt nicht wirklich welche, die nicht sowieso schon so denken wie die. Und das andere wäre, was die auch planen, das kann man ja auch in bestimmten Interviews mit denen nachlesen oder im Fernsehen auch nachgucken, die waren ja total virulent in den Medien, dazu vielleicht später nochmal, wo die ja auch dann so Tonstudios aufbauen und so eine eigene Infrastruktur. Und da würdest du jetzt sagen, oder würdet ihr jetzt sagen, da hat das Haus durchaus schon seine Funktion erfüllt, als, wenn man jetzt sagt, so ein Sammelpunkt bundesweiter IB-Vernetzung?
Ja, also natürlich ist das was anderes, wenn man ein Haus zur Verfügung hat. Ja, wo man zumindest, soweit wir wissen, keine Mieten bezahlen muss oder zumindest keine großen Mieten, wo man sich unkompliziert treffen kann, wo man nicht irgendwie darauf achten muss, okay, wie komme ich jetzt irgendwie an gewisse Infrastruktur. Ja, also das haben sie schon erreicht.
Wie würdet ihr so die Bedeutung dieses Hauses für die bundesweite IB beziehungsweise auch für die neue Rechte bewerten, einschätzen?
Also wir glauben schon, dass es ein Knotenpunkt hier ist es wurde, glaube ich, auch nicht zufällig Halle ausgewählt, weil halt Schnellroda, wo das Institut für Staatspolitik und Götz Kubitschek halt sitzt und die Sezession ein weiterer sozusagen neurechter Knotenpunkt existiert. Es gibt Burschenschaften in dieser Stadt, die sozusagen ein Rekrutierungsspektrum darstellen. Wir haben in diesem Bundesland eine sehr starke oder die stärkste AfD-Fraktion in einem Landtag, was sozusagen eine Diskursanknüpfungsfähigkeit bietet und nicht zuletzt auch einfach Jobs als Büromitarbeiterinnen oder Referentinnen der Fraktion. Es liegen in der Nähe halt auch sozusagen nationalmythisch aufgeladene Orte, die für diese neurechte Szene halt von Bedeutung sind. Das Kyffhäuser Denkmal oder die Rudelsburg und sozusagen für so eine Burschenschaftsszene, aus der die sich ja durchaus auch relevant speist, neben quasi klassischen Neonazi-Kameradschaften, sozusagen hohe symbolhafte Orte. Und ich glaube, das sind so Gründe, die sozusagen dafür sprachen, das in Halle zu machen. Könnte jetzt vielleicht auch darüber spekulieren, ob eine Universität mit de facto nicht vorhandenen NCs das auch noch zusätzlich begünstigt, um Ausbildungsorte für die KaderInnen zu haben. Genau, und sozusagen hier kommt dann sozusagen relativ viel zusammen an Standortfaktoren, die halt so einen Knotenpunkt günstig erschienen ließen. Genau, und jetzt nutzen sie natürlich sozusagen diese Konzentration, die sich halt hier eingestellt hat. Und sie haben halt einfach die Räume, in denen sie halt unkompliziert ihre Netzwerkarbeit betreiben können, wo die unterschiedlichen Milieus zusammenkommen können, informell oder auch sozusagen in eher formalisierteren Veranstaltungen, und wo man dann eben die Kaderinnenbildung weiter betreiben kann.
Ihr habt ja jetzt schon angesprochen, dass ja gerade so die Verankerung in der Stadtgesellschaft und damit ja auch letzten Endes in der Nachbarschaft natürlich nicht so wirklich gelungen ist. Jetzt wäre tatsächlich mal die Frage, wie ist denn die Rezeption in der Nachbarschaft? Da man ja doch durchaus sagen kann, auch mit dem Paulusviertel, das ja prinzipiell eher so ein linksalternatives Milieu anspricht, dass dadurch halt auch ja gewisse Konfliktherde auch eben tatsächlich erst aufgemacht werden, beziehungsweise halt ein bestimmtes Bedrohungspotenzial oder konkrete Bedrohungen eben halt auch von Personen überhaupt erst zustande kommen, eben durch diese doch bisweilen Omnipräsenz dieses Hauses, beziehungsweise der Leute, die halt eben entsprechend einen ausgehen. Wie sieht das denn aus, so im Viertel drin? Also habt ihr da Kontakte zu Anwohnern oder wie gestaltet sich das?
Ja, also in dem Viertel selber, wir werden ja sicherlich später noch über die Anwohnerinitiative reden, hat sich halt ein relativ starker Widerstand gegen das Haus formuliert, aber da später halt nochmal irgendwie mehr dazu. Es gab gerade zu Beginn des Hauses im ersten Jahr ungefähr gab es verschiedene körperliche Attacken im Umkreis des Hauses. Das ist gefühlt weniger geworden, aber okay, ich bin anscheinend der Einzige, der das Gefühl hat. Also die körperliche Bedrohungssituation existiert immer noch. Die haben einen Rückzugsort, um Menschen zu attackieren, die gewissermaßen nicht in ihr Weltbild passen, beziehungsweise von denen sie sich gestört fühlen, und haben eine sehr geringe Schwelle für den Einsatz auch gefährlicher körperlicher Gewalt, den Einsatz von Pfefferspray oder Ähnlichem für Leute, die sich einfach vor ihrem Haus aufhalten oder Ähnliches. Die Bedrohungssituation ist da. Aber ansonsten würde ich sagen, in dem Viertel ist, also man bekommt häufig auch, wenn man in Gesprächen mit den AnwohnerInnen, häufig auch eher mit, dass sie sich eher auch für die AnwohnerInnen als Witzfiguren darstellen oder auch eher lächerlich gemacht werden, wenn Anwohner darüber reden, dass die Identitären sich nicht trauen, in Gruppen unter 5 Leuten morgens zum Bäcker zu gehen, um ihre Brötchen zu holen, dann relativiert das auch ein bisschen wieder die Vorstellung, dass sie irgendwie sich in diesem Viertel als dominant präsentieren könnten.
Ja, also man könnte festhalten, so, ne, also es ist nicht aufgegangen, dass die von dort wirklich Leute die Mitte der Gesellschaft erreichen, aber sie haben so einen Rückzugsort, wo sie Kaderbildung machen können, wo sie Signalwirkung nach außen haben, und es geht auch ein gewisses Gefahrenpotenzial von diesem Haus aus. Das hat ja Korax auch regelmäßig darüber berichtet, über die Übergriffe und die Angriffe von diesem Haus. Das reicht erstmal über 2 Jahre identitäre Bewegung, das Haus, weil natürlich nicht bloß das Haus ist 2 Jahre jetzt in Halle, Himmich, es gibt jetzt auch 2 Jahre lang halt eure Initiative, eure Kampagne Kicks Him Out, Nazizentren dicht machen, und wir wollen gleich nach der musikalischen Pause ein bisschen halt über eure Kampagne, die Initiative, die Entwicklung und die Proteste reden, weil das ist natürlich auch interessant, so ein Rückblick, wie kann man eigentlich bei so einem Haus, was durchaus langfristig auch angelegt ist und so fest verankert ist über halt bestimmte ja sehr sehr stark in die Szene verankert ist, in der neuen rechten Szene verankert ist, wie kann man dagegen eigentlich effizient protestieren? Darüber wollen wir dann gleich ein bisschen reden.
We'll be right back.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Massive Aktion im Mai. Wir haben hier Gäste von der Kampagne Kick 'Em Out, Nazizentren dicht machen, zu Gast. Ja, diese Kampagne wird 2 Jahre alt, weil das Haus der Identitären Bewegung, das rechtsextreme Haus in Halle, auch 2 Jahre alt wird. Und die Kampagne Kick 'Em Out führt halt Proteste dagegen seit 2 Jahren voran, initiiert sie und führt sie durch und geht den Leuten, könnte man sagen, schon gut auf die Nerven. Ja, wir hatten schon im ersten Teil ein bisschen über das Haus geredet, über deren Bedeutung etc. Und wir wollen uns jetzt eurer Kampagne direkt widmen, ein bisschen darüber reden. Und da würde uns am Anfang vielleicht interessieren, euer Ziel war es ja und ist es auch, dass das Haus verschwindet, ne? Also dass es dicht gemacht wird. Wie würdet ihr das bewerten unter eurer Zielvorgabe? Wie würdet ihr die 2 Jahre, die ihr da jetzt aktiv für gearbeitet habt, bewerten?
Naja, also das Haus gibt's immer noch. Das kann man ja schon erstmal feststellen. Genau, aber uns war von Anfang an klar, das wird jetzt kein kurzfristiges Ding und wir werden das auch nicht alleine irgendwie zum Einsturz bringen, auch wenn wir es manchmal hoffen. Genau, aber wir haben auf jeden Fall einige Sachen erreicht. Also wir haben, wie ja auch schon im ersten Teil angesprochen wurde, gut geschafft zu verhindern, dass das Haus normal wird, dass sich da so eine gewisse Normalisierung einstellt, wie man es zum Beispiel mit der HLB Germania, der sehr rechten Burschenschaft in der Halle, hat das einfach keinen mehr interessiert, was da passiert. Ich meine, da hat sich Kontrakultur die Jahre davor getroffen und rekrutiert und zusammengefunden. Also das können wir auf jeden Fall erstmal für uns festhalten, dass wir das ganz gut geschafft haben. Was haben wir noch erreicht? Wir haben erreicht, dass sich die Berichterstattung ändert oder zumindest so ein bisschen wegkommt von diesen Home-Stories und das ist alles so spannend, was sie machen. Also wir führen sehr viele Pressegespräche und weisen auch immer wieder darauf hin, dass es nicht sein kann, dass irgendwie immer so mega aufregend ist, was die machen und dass man das irgendwie stundenlang nochmal reproduzieren muss, die Bildsprache, die sie fabrizieren.
Genau, da wäre vielleicht noch ganz gut, könnt ihr da kurz einordnen, wie die Berichterstattung war, weil ihr meint ja, ihr habt dazu ein bisschen gesorgt, dass sie sich geändert hat. Ja. Vielleicht kurz skizzieren, wie die so war am Anfang, als das Haus entstand. Du hast schon gesagt, ja, so Home-Stories und so Geschichten, ja, haben vielleicht ganz kurz nochmal griffig.
Also ich würde gar nicht beim Haus anfangen, sondern noch viel eher, als die Identitäre Bewegung sozusagen angefangen hat. Wenn man sich an die ersten Sachen erinnert, immer dieses Bild vom Brandenburger Tor, wie sie da oben drauf stehen, immer so dieses, okay, dieses Reproduzieren von ihren eigenen Bildern. Ne? Es wurde ihnen ständig die Gelegenheit gegeben, selber irgendwie sich darzustellen, selber, die Bilder wurden übernommen, es wurden gar keine eigenen Berichte oder teilweise auch gar keine eigenen Recherchen gemacht, sondern alle waren so, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Und wurde halt super viel davon übernommen. Und inzwischen ist es halt tatsächlich so, dass man sehr viel in Hintergrundgesprächen mit Journalistinnen reden kann, dass sehr viele inzwischen auch selber sehr gut im Thema stehen. Also wir beobachten das auch immer mehr, dass vor allen Dingen die Journalistinnen, die halt schon länger am Thema arbeiten, da auch sehr gute Arbeit machen. Wenn da mal wieder irgendein dritter Journalist, der sich damit noch nie beschäftigt hat, einen Artikel schreibt, dann ist es manchmal ein bisschen traurig, aber generell ist es schon deutlich besser geworden. Ja.
Jetzt ist das Haus ja relativ, oder wir haben schon gesagt, ne, eventuell ist es langfristig angeplant oder installiert von der neuen Rechte als so eine Kaderschmiede, als so ein Zentrum, wo halt neue Rechte, Jugendliche oder Medienformate der neuen Rechten produziert werden. Und dieses Haus ist ja nicht ein Mietsverhältnis von irgendeinem Vermieter, ne, den man dann irgendwann, der irgendwann sagt, ah nee, damit will ich nichts zu tun haben oder die Proteste nerven, wie man es irgendwie bei den Thorsteinerladen in Halle hatte, als er noch im oberen Boulevard war, jetzt unten beim Heilmarkt, da hat er sich etabliert so. Aber irgendwie, oder man hat auch keine Stadt, die man irgendwie anrufen kann, also kümmert euch mal, dass es rausgeht, weil es ist halt das Eigentum von einem Protagonisten aus den neuen Rechten, der das extra zur Verfügung gestellt hat. Da könnte man jetzt ja sagen, ist jetzt so die Forderung, ne, Nazizentrum dicht machen, auch ziemlich utopisch angesetzt. Man könnte vielleicht auch ein bisschen böswillig sagen, so die klassische Antifa-Formulierung, also Nazizentrum, klar, wir wollen, dass es dicht macht, etc. Und gleichzeitig sehen wir, dass da strukturelle Momente sind, die das ja doch sehr schwer macht. Jetzt hast du schon so zwei Punkte gesagt, wo es euch gelungen ist, zumindest das Ansinnen dieses Hauses zu behindern oder auch zu verhindern, ne, die Etablierung als ein Haus auch, welches andockt an die gesellschaftliche Mitte, genauso wie halt diese mediale Berichterstattung. Es gab ja förmlich einen Hype, du hast ja schon angesprochen, einen Hype darüber, wo sie ihre Inhalte installieren konnten, dass ihr das jetzt über eure kontinuierliche Arbeit auch verschieben konntet. Was sind denn oder waren eure Strategien, dass euer Ziel denn irgendwie näher zu kommen?
Also die Strategie, die wir auch relativ am Anfang formuliert haben, als wir natürlich gesagt haben, wir sind natürlich mit dem, wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr hochgesteckten oder utopischen Ziel auch rangegangen zu sagen, wir wollen dieses Haus dicht machen, und haben aber gleichzeitig festgestellt, das wird jetzt keine einfache Übung, und wir gehen uns nicht der Utopie hin, dass nach einem Jahr dieses Haus weg sein wird oder auch nicht nach 2 Jahren, wie wir jetzt heute sehen. Unsere Taktik oder unser Ziel war vielmehr, einen mindestens genauso langen Atem zu behalten wie die Identitären selber. Darauf hat es sich am Anfang angekündigt, dass es sich darauf hinauslaufen wird, dass wir versuchen, keine Veranstaltung, die dort stattfindet, ungestört dort stattfinden zu lassen, dass wir versuchen, immer einen Gegenprotest auf die Straße zu bringen, dass wir versuchen, sei es mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung, aber teilweise auch wirklich mit, wie jetzt zum Beispiel die Aktion vor einigen Wochen, die unter dem Motto Hedonismus statt Faschismus stand, wo wir einfach gesagt haben, wir feiern einfach lieber auf der Straße und haben gute Laune, und möglicherweise geht unsere musikalische Beschallung ihnen auch noch ein bisschen auf die Nerven und macht die Veranstaltung, die sie drin machen wollen, einfach noch unschöner. Das ist eine Taktik, die wir eigentlich sehr gut fahren, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und wir stellen auch fest, dass natürlich auch eine für Außenstehende, für Menschen, die halt nicht irgendwo in der rechten Szene verhaftet sind, die Attraktivität, zu einer Veranstaltung zu gehen, die von mehreren Reihen Polizisten und Gegendemonstranten und Musik umringt ist, deutlich geringer ist, als wenn wirklich die Identitären sich so präsentieren könnten und eine so offene Kneipe oder was auch immer sie da drinnen veranstalten, präsentieren könnten, wie sie es gerne würden. Weil so ist es natürlich schon ein sehr abschreckendes Bild, und auch immer Personen, die demonstrieren, sowohl auf unseren Veranstaltungen als auch auf den Veranstaltungen der AnwohnerInneninitiative oder vom Bündnis Halle gegen Rechts, die halt klar machen, das ist nicht normal, und es ist nicht keine Veranstaltung wie jede andere, zu der man da hingeht, sondern es ist eine klar rechtsradikale Veranstaltung. Und diese abschreckende Wirkung erzielen wir immer wieder mit dem Protest, den wir haben, und sind da auch relativ froh drüber, dass das funktioniert.
Genau, also ich glaube nicht, dass wir, als wir angefangen hatten, so die ganz, ganz glasklare Strategie vor Augen haben, sondern es war natürlich irgendwie auch alles relativ dicht, und letztlich hat man irgendwie auch einfach mit der Praxis angefangen und sich jetzt nicht einen theoretischen Schlachtplan erst ausgearbeitet, um dann irgendwann mal gegen dieses Haus zu demonstrieren oder mit Aktionen zu beginnen, sondern es ist natürlich auch irgendwie alles prozesshaft und entwickelt sich ja auch weiter und aus den Aktionen, die wir tun. Aber was man, glaube ich, schon ganz, wie wir es auch gerade schon festgestellt haben, sozusagen bilanzieren kann, dass sich sozusagen auch über Szenen, Akteure hinweg sozusagen eine Isolationsstrategie herausgebildet hat, die halt bisher erfolgreich ist. Sozusagen alle wesentlichen Akteure, die irgendwie zum Haus arbeiten, sich damit beschäftigen, Gegenproteste machen, zielen darauf, dass das Haus eben nicht normalisiert wird und dass die sozusagen als individuelles Haus, als einzelner Punkt sozusagen quasi wie im Feindesland stehen und sich nie sicher sein können, was ringsherum passiert, und dass sie sich sicher sein können. Sie werden beobachtet und sie haben da draußen keine Verbündete. Und das ist, glaube ich, schon ein Erfolg sowohl unserer Kampagne, einfach auch der gesellschaftlichen Verankerung, die wir auch als Linke aufweisen, als auch irgendwie der Verdienst von Leuten, die in Halle schon seit Jahren oder Jahrzehnten Politik machen. natürlich auch irgendwie das Viertel und das Milieu, in dem das Haus liegt, spielt uns da auch einfach ganz klar in die Karten, weil das sozusagen unsere Homebase quasi ist und wir da sozusagen aus dem Vollen schöpfen können und genau die Identitären sozusagen da letztlich auch allein stehen.
Wir hatten ja vorhin schon gesagt, so dass die IB und das Haus so in diesen vorpolitischen Raum unter anderem zu verankern ist, ne, wo sie so eine kulturelle Hegemonie ergreifen wollen oder installieren wollen gesellschaftlich. Ist das so eine Ebene, wo ihr ansetzt? Also wo ihr sagt, so, na, wir machen halt eine Gegenhegemonie, also sie machen eine Gegenhegemonie, wo sie die etablieren wollen und ihr macht dann eine dagegen? Also dass ihr auch sagt, okay, in diesen vorpolitischen Raum als Strategie oder?
Also ich würde schon sagen, dass irgendwie eine radikale Linke natürlich irgendwie auch ihre eigenen Räume hat und sozusagen diese Strategie auch schon seit Jahrzehnten anwendet. Ich meine, es ist ja letztlich irgendwie eine kommunistische Strategie, die Antonio Gramsci war ja italienischer Kommunist, der das irgendwie ausgewertet hat, und das ist ja irgendwie auch nichts Neues, sondern die neue Rechte, die Identitären kopieren ja hier eigentlich Strategien und Momente einer gesellschaftlichen oder radikalen Linken und versuchen sie sozusagen für die eigene Ideologie nutzbar zu machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das sozusagen explizit tun mit unserem Gegenprotest, sondern wir haben unsere eigenen Orte, wo wir uns treffen, sondern wir greifen ja eher genau ihre Strategie des vorpolitischen Raumes an und versuchen sie sozusagen zu verunmöglichen. Und ich glaube, wir sind da durchaus erfolgreich, weil es ist eben ein Rückzug in die eigene rechte aktivistische Blase, wie wir ja feststellen können. Und da findet halt eben sozusagen eine nur noch sehr eingeschränkte Außenwirkung statt und ihnen ist es nicht gelungen, sozusagen den Raum zu erweitern und da quasi Land zu gewinnen oder sozusagen die Stellung, Gramsci spricht ja irgendwie da ja vom Stellungskrieg, sozusagen die Stellung irgendwie nach vorn zu verlegen, sondern sie treten auf der Stelle oder sind letztlich auch zurückgeworfen. Das Einzige, was wir ja feststellen können, dass sie irgendwie kontinuierlich irgendwelche Kids sozusagen ansprechen können, aber das ist jetzt auch nicht das monsterkrasse Wachstum, was wir da irgendwie zu verzeichnen haben.
Ein Stück weit könnte man ja sagen, sind eure Proteste ja für die, oder führen die ja dazu, dass sie sich ein bisschen selbst entlarven, also zumindest anfangs, oder sie versuchen es ja immer noch so, sich gewaltfrei zu sterilisieren, ne, als irgendwie nette Diskussionspartner, die halt besorgt sind über die Zukunft, über ihre Zukunft und die Zukunft deutscher Kinder und betonen dann immer, dass sie halt diskutieren wollen und mit allen reden etc. Aber soweit ich weiß, wurden ja Sachen, die ihr schon unternommen habt, also ziviler Ungehorsam oder Proteste auch schon angegriffen. Also ich erinnere mich irgendwie im Winter mit Wasser. Könnt ihr vielleicht kurz dazu was sagen, was da vielleicht so Erlebnisse von euch waren? Oder dieses Beispiel vielleicht nochmal erläutern, das im Winter mit Wasser so. Ist ja schon auch eine harte Sache.
Ja, das war, ich glaube, der erste Protest gegen diese Aktionsform, die Sie als staatspolitischen Salon bezeichnen, wo Sie monatliche Veranstaltungen mit verschiedenen Rednern und Rednerinnen im Haus stattfinden lassen wollten. Und es ist uns bei dieser Aktion gelungen, den Zugang zum Haus für eine gewisse Zeit zumindest zu blockieren, durch eine Sitzblockade halt vor der Eingangstür. Und diese Sitzblocker, das war halt wirklich im Winter, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber es war auf jeden Fall schweinekalt draußen. Und die wurde von oben dann mit Wasser, und es war wohl nicht nur Wasser, sondern es waren wohl auch noch irgendwie färbende Mittel da drin. Also es sind diverse Kleidungsstücke danach auch ganz schön versaut gewesen. Ja, gewissermaßen kann man sagen, attackiert in bei Minusgraden sitzend mit Wasser begossen zu werden, führt halt schon zu, also kann schon durchaus zu körperlichen Folgen führen. Und ja, das ist mag jetzt ein harmloses Beispiel sein, gerade wenn man sich die anderen Angriffe, die von dem Haus ausgingen, vor Augen führt, aber es ist nichtsdestotrotz auch ein direkter Angriff auf die körperliche Unversehrtheit so und nicht die Diskussion, die sie hochhalten oder die Gewaltfreiheit, die sie propagieren, sondern ja, es ist ein Akt körperlicher Gewalt.
Ja, mein Eindruck ist auch, dass die natürlich durch so viel Protest, was sie bekommen, auch schneller überreagieren. Ne? Also mein Eindruck ist ja, dass sie immer so sehr versuchen, sich irgendwie so zu inszenieren, aber durch den dauerhaften Protest dann doch sehr sensibel werden und das nicht wirklich durchhalten. Jetzt hat KTO ja in der Auseinandersetzung mit der identitären Bewegung beziehungsweise auch mit diesem Hausprojekt, was ja auch deutschlandweit durchaus so eine Fanel-Wirkung hat oder auch so eine ganz besondere Bedeutung für die IB Neue Rechte hat eure Kampagne ja durchaus eine Vorbildfunktion oder auch neue Erfahrungen nochmal gesammelt. Ihr wurdet ja, ich glaube, eine Zeit lang zumindest bundesweit immer mal wieder eingeladen, um über eure Erfahrungen, eure Strategien auch zu berichten, wie man halt mit den Phänomenen identitäre Bewegung umgehen kann. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ihr in der medialen Berichterstattung irgendwie nicht so wirklich auftaucht oder manchmal auch bei Podien nicht auftaucht, ne? Also auch in Halle oder so, da kommt dann eher das Bündnis gegen Rechts ist da oder halt Univertreter und Verfassungsschutz etc. Im Zweifel wollt ihr vielleicht auch gar nicht auf solchen Podien sein, ne? Aber ihr taucht auch in der medialen Berichterstattung nicht so wirklich auf, ne? Da wird irgendwie die IB skizziert und dann könnte man ja sagen, super interessant, gibt's ja da konträr etwas, nämlich eure Kampagne, die ja auch Inhalte setzt oder die kritisiert, die werden dann nicht befragt. Aber wie würdet denn ihr eure Rolle einschätzen als so eine Vorbildfunktion in der Auseinandersetzung mit der IB? Oder welche Rolle habt ihr da gerade im Hintergrund, dass ihr ja bundesweit eingeladen wurdet?
Genau, also das ist auf jeden Fall richtig. Wir waren bundesweit auf zig Veranstaltungen, auf Podien. Was man da aber auf jeden Fall feststellen muss, das waren antifaschistische Gruppen, die uns eingeladen haben. Also das waren irgendwelche Studierendenräte, das waren andere Gruppen, die sich mit der IB beschäftigen. Und genau, also in dem Spektrum haben wir auf jeden Fall so eine Vorbildfunktion und sind da auch immer gerne im Austausch und viel im Austausch. Jetzt habe ich die Hälfte der Frage vergessen.
Wie würdet ihr eure Vorbildfunktion dort einordnen oder beziehungsweise wieso habt ihr da einen oder was denkt ihr, warum habt ihr da einen? Ich meine, Nazi-Zentren gab es ja auch vorher, ne? Wie ein MP, also ein Nazi-Haus gab es schon auch in Halle in den 90ern, auch in Leipzig so, die so NPD-Hotspot-Zentralen. Jetzt könnte man sagen, so ein Zentrum von so Rechten ist jetzt nicht wirklich was Neues, ne? Da gibt es so Erfahrung. Und trotzdem war mein Eindruck so, dass ihr doch stark eingeladen werdet, um halt da so neue Erfahrungen auch irgendwie zu präsentieren oder im Austausch zu sein. Warum denkt ihr, hatte das so einen neuen Charakter?
Also ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Berichterstattung über die IB zu tun. Also wenn die halt so mega hoch gehypt werden und sich alle dafür interessieren, dann interessiert man sich halt schon vor allen Dingen in antifaschistischen Kreisen auch dafür, was dagegen passiert. Und wir sind ja auch vorrangig in Städte eingeladen worden, die dann nach und nach dasselbe Problem bekommen haben. Also wo es jetzt nicht unbedingt Häuser gab, aber in Rostock zum Beispiel, die hatten das Büro sozusagen, die sogenannte IB-Zentrale, in so einem gut situierten Stadtviertel, wo so ein paar Büroräume und so ein Lager angemietet worden sind. Mit denen hatten wir dann ganz schnell Austausch. Dann waren wir zum Beispiel in Köln und so, wo halt auch einfach dann aktive IB-Gruppen sich gegründet haben und die dann halt einfach geguckt haben, okay, was machen denn andere? Also weil so haben wir auch angefangen, irgendwie rauszufinden, okay, wo in Deutschland gab es schon mal so ein längerfristiges Hausprojekt und wo gab es eventuell erfolgreiche Gegenaktivitäten? Da sind wir leider nicht so wirklich auf Positivbeispiele gestoßen. Tatsächlich stehen wir da so ein bisschen bei dieser Längerfristigkeit alleine da, aber ja, ich gebe mal weiter.
Also ich glaube, was auch ein Faktor ist, dass wir das halt oder die Recherche-Crews das halt sozusagen auch öffentlich machen konnten, bevor die IB das selbst sozusagen machen konnte, was ja schon irgendwie ein klarer Erfolg von antifaschistischer Arbeit und von Recherchearbeit ist. Das sozusagen schon auch eine Wirkung hinterlassen hat und auch der erste Protest gegen das Haus war auch sehr stark besucht und war ein klares Signal, dass sie es, glaube ich, nicht einfach haben werden. Gleichzeitig würde ich uns jetzt auch nicht pauschal irgendwie als das große Vorbild bezeichnen, sondern wir sind ja da auch ständig irgendwie auf der Suche nach Formaten, probieren Dinge aus, adaptieren Protestformate von anderen Genossinnen. Und vielleicht sind manche andere Genossinnen in anderen Städten da auch kreativer oder machen andere coole Sachen. Also zum Beispiel Resistance Rostock, die schon angesprochen wurden, haben auch ziemlich coole Markierungsaktionen gemacht, haben starke Mobi-Videos gedreht oder auch extrem einfachen Guerilla-Marketing-Aktionen rings um diese Bundeszentrale gemacht und zum Beispiel rings um Ostern antifaschistischen Osterschmuck in die Vorgärten gehängt, um irgendwie so ein bürgerliches Publikum auch zu adressieren und aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Das heißt, es gibt auch Dinge, von denen wir auch lernen und die wir zur Kenntnis nehmen. Und zur Frage, natürlich ist so ein Nazi-Zentrum irgendwie nichts Neues. Dass sie Häuser besitzen, kam, glaube ich, bundesweit jetzt auch noch nicht so oft vor, gab es aber auch. Ich glaube, dass wir vielleicht so eine Vorbildfunktion auch eingenommen haben, ist vielleicht auch ein Stück weit eine Schwäche einer antifaschistischen Bewegung, dass sie es oft nicht so richtig schafft, über längere Generationen Wissen gut weiterzugeben, das verfügbar zu halten und aus den Kämpfen, die schon früher gefochten wurden, auch irgendwie Schlüsse zu ziehen und daran anknüpfen zu können. Wenn irgendwie sich Gruppen regelmäßig auflösen oder wenn sich nur bestimmte Alterskohorten irgendwie in einer radikalen Linken organisieren, dann ist das natürlich schwierig, solche Erfahrungswerte irgendwie aus den 80er Jahren, sprechen wir jetzt vielleicht mal für Westdeutschland oder auch für die frühen 90er Jahre für Ostdeutschland, sozusagen in die aktuellen Kämpfe einzubeziehen.
Vielleicht ist ja das Charakter des Hauses auch nochmal verschieden, ne? Also die IB, die ja wirklich diesen anderen Ansatz hat als jetzt so klassische Neonazis vielleicht, die so ein Haus haben, dann irgendwie doch den Wehrmachtsopa einladen und ansonsten lieber losgehen und Leute gezielt zusammenschlagen und dann da so ein Kram hat, ist das IB-Haus ja doch schon so angelegt gewesen, auch die bürgerliche Mitte oder so reinzuholen oder zu integrieren. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Unterschied, wo die Erfahrungen wahrscheinlich auch noch nicht so weit waren und vielleicht nicht wirklich als Vorbildfunktion, vielleicht seid ihr eher so ein Testfeld, wo man dann guckt, ne, wie kann man das machen. Dann vielleicht nochmal, ja, 2 Jahre Protest, ne? Wie gesagt, das ist ja auch gar nicht so leicht, gerade bei so ein Haus, das aufrechtzuerhalten. Wie schafft man das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das fragen wir uns auch häufig genug selber, wenn wir uns an die Planungen setzen und dann die nächsten Termine irgendwo im IB-Haus sehen und dann schauen, okay, dann müsste man was machen, dann müsste man was machen, dann müsste man was machen. Es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass wir auch überlegen, was kann man denn an Formaten wählen, an Protestformaten oder ähnlichem. Lohnt sich eine inhaltliche Beschäftigung mit dem Thema, wenn man sowieso davon ausgeht, dass die Wirkung, die der Vortrag verfolgen wird, nicht so groß sein wird, weil die Wahrnehmung ist halt die, dass auch die Veranstaltungen, die sie machen, zwar immer irgendwo einen thematischen Schwerpunkt haben, aber im Prinzip ist ihnen wichtiger, eine Veranstaltung zu machen, als eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema zu machen. Und ähnlich ist dann auch der Gegenprotest strukturiert, dass es halt vor allem darum geht, die allgemeine Ablehnung des Hausprojektes, aber auch dahinter natürlich der neuen Rechten oder der rechtsradikalen Strukturen deutlich zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja Mensch, mit dem Vortragsthema, das da haben wir total was dagegen und das andere, das finden wir super, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass diese Auswüchse rechtsradikalen Gedankenguts und ähnlichen aufhören müssen und das ist unabhängig davon, was sie jetzt konkret in den Veranstaltungen erzählen, sondern es geht vor allem darum, dass diese Veranstaltungen gestört werden und dass dieses Haus auch verschwindet.
Ja, auf jeden Fall cool, dass er das macht. Wir werden nach einer weiteren musikalischen Unterbrechung nochmal vielleicht auf 1-2 Schwierigkeiten zu sprechen kommen, die vielleicht so eine Kampagne hat, die sich selbst in der radikalen Linken verortet, halt ja in so eine Auseinandersetzung innerhalb einer Stadtgesellschaft zu treten. Darüber wollen wir dann ja nach der Pause reden. Yeah!
waters that blow. We've got the headphones, but we're not listening to you. Start with your own sword. Confetti follows the blow. We've got the headphones, but we're not listening to you. Start with your own sword. Confetti follows the blow. We've got the headphones, but we're not leaving to
Da sind wir wieder zurück zum Interview mit der Kampagne Kick Sim Out, Nazi-Zentren dicht machen. Die besteht seit 2 Jahren, könnte man sagen, sie feiert ihr zweijährigen Geburtstag. 2 Jahre gibt es das IB-Haus, 2 Jahre gibt es Proteste dagegen. Wir haben darüber geredet, welche Bedeutung hat dieses Haus, welche Auswirkungen hatten die Proteste und wie war die Entwicklung. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber was uns auf jeden Fall noch interessiert ist, Ihr seid ja nicht die Einzigen, die gegen das Haus protestieren. Also auch das Bündnis gegen Rechts aus Halle protestiert regelmäßig auch mit euch zusammen gegen das Haus und gegen Veranstaltungen von der IB. Aber auch eine Anwohnerinitiative gibt es, die sich da gegründet hat im Zuge der Etablierung dieses Hauses, die dagegen protestieren. Es sind auch immer wieder mal Politiker da, die da Reden halten und dagegen ja ihre Position beziehen gegen das Haus. Nun ist die Frage, was unterscheidet euch eigentlich zum Bündnis gegen Rechts oder der Anwohnerinitiative? Ihr selbst verortet euch in der radikalen Linken. Wo findet man eure Position, man könnte sagen radikal, linksradikale Position oder gesellschaftskritische Position, wo finden die sich wieder in den Protesten, außer dass man vielleicht einen anderen Habitus hat oder eine andere Inszenierung von der Musikauswahl und Kleidung?
Also die Ausrichtung in der radikalen Linken kommt natürlich im Ursprung daher, dass wir aus verschiedenen radikalen linken Gruppierungen bzw. Bündnissen auch uns zusammengefunden haben dann in der Kampagne Kick Them Out und dass wir auch von vornherein gesagt haben, dass es uns nicht darum geht, irgendwie eine Imagekampagne für ein schönes Stadtviertel oder für eine schöne Stadt zu fahren, sondern dass wie von vornherein gesagt haben, wir müssen die neue Rechte genauso wie eine alte Rechte bekämpfen und das ist, also dass die Gesellschaft, die wir anstreben, keinen Platz hat für Ausgrenzung und für Intoleranz und für einen Rassismus, der auch noch so versteckt sein mag bei der IB oder sich verklausuliert darstellen mag, sondern der aber da trotzdem immanent ist und der genauso bekämpft gehört. Jetzt sind natürlich in der Praxis, könnte man natürlich kritisch anmerken, und das ist auch eine Selbstkritik, die wir immer wieder haben, dass natürlich unsere Proteste sich nicht unbedingt unterscheiden von den anderen Gruppen, die dort protestieren, wobei man halt schon sagen kann, dass die Kritik, die wir formulieren in Redebeiträgen oder Ähnlichem, schon tiefer geht als das, also wenn man das einfach gegenspiegelt, wenn man sich anschaut, wenn das Bündnis gegen Rechts oder die Anwohnerinneninitiative da Proteste machen, dann ist eigentlich immer davon die Rede, dass man das Nazi-Haus hier nicht haben möchte und dass man in unserem schönen Halle und in unserem bunten Halle da keinen Platz für hat. Und wenn dann ein Oberbürgermeister zum Beispiel spricht, was ein starkes Zeichen ist für die AnwohnerInneninitiative, aber auch ihm geht es sicherlich nicht um eine massive gesellschaftliche Veränderung, sondern ihm geht es darum, dass Halle aus den Negativschlagzeilen irgendwie rauskommt. Und dagegen stellen wir uns. Wir hatten vor unserer dritten Großdemonstration hatten wir ja den Schwerpunkt Feminismus gelegt und da haben wir uns vor allem damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, unsere Kritik an der Gesellschaft ist natürlich auch eine Kritik an sexistischen Strukturen in der Gesellschaft und wir haben das immer am Beispiel der neuen Rechten auch abgehandelt. Wir haben Beispiele gesucht, wie diese einen schon bestehenden Sexismus noch verstärken oder auch für sich nutzbar machen, wie sie mit Rollen- und Geschlechterbildern umgehen. Und wir haben da auch, wir denken, auch relativ erfolgreich über auch die linke Szene oder die linksradikale Szene hinaus radikale Positionen einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit dann, also das jetzt nur beispielhaft, damit halt auch unsere Positionen entsprechend ja, vertreten und deutlich gemacht. Das kann, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der in Anführungszeichen alltägliche Protest, den wir ausüben, ist an sich schon sehr zermürbend und die inhaltliche Beschäftigung mit den Themen, die bei der IB angesprochen werden, jetzt nicht dafür geeignet, da dann wirklich inhaltliche Auseinandersetzungen zu führen. Diese führen wir dann wirklich in Vorträgen, in Podien, in Diskussionen, die wir halt im Vorfeld von anderen Aktionen führen.
Und kommen da auch die anderen Akteure des Protestes hin, wie die Anwohner in die Stadtvertreter oder ähnliches? Also dass man sagt, ne, also du hast gesagt, bei eurem Feminismus-Schwerpunkt ist das euch gelungen, aber also werden die auch, also kommen die auch? Also, ne?
Also ja und nein. Ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Größtenteils bleiben wir dann schon irgendwie in einer linksradikalen oder studentisch linken Blase verhaftet. Das irgendwie zu beschönigen wäre auch albern. Aber Nichtsdestotrotz schaffen wir auch irgendwie immer wieder Brückenschläge. Und zu den Vorträgen kommen auch Personen, die jetzt auch Funktionen irgendwie in bürgerlichen Einrichtungen ausüben. Also wir hatten schon öfter den Kanzler der Universität in unseren Vorträgen zu Gast, der sich dann neugierig über den neuesten eBay-Gossip informieren wollte oder vielleicht auch ein bisschen gucken wollte, was in seinen Räumen denn da von uns gegeben wird. Das hat natürlich irgendwie auch eine kontrollierende Funktion. Aber ich glaube, wir werden schon auch von Vertretern der bürgerlichen Stadtgesellschaft irgendwie als auskunftsfähig wahrgenommen und auch als Expertinnen irgendwie gehandelt. Und das freut uns natürlich, dass wir sozusagen mit einer klaren antifaschistischen Position da auch in der Sprechposition sind. Genau, und irgendwie auch in der Zusammenarbeit mit der Anwohnerinitiative gelingt es uns natürlich auch irgendwie sozusagen einerseits sowohl Kritik zu äußern, aber auch sozusagen eigene Standpunkte zu vermitteln, zu vertreten. Und das ist dann halt irgendwie, ja, vielleicht auch eher so Politik im Handgemenge. Das ist jetzt nicht irgendwie alles irgendwie per se linksradikal oder wird den eigenen Szenecodes vielleicht gerecht, aber das hat ja natürlich auch irgendwie mit der Strategie, die wir erfahren, irgendwie zu tun. Wenn man auf eine gesellschaftliche Isolation hinwirken und hinarbeiten will, dann muss man sich ja irgendwie auch mit der Gesellschaft, die um einen herum ist, irgendwie auch ins Verhältnis setzen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, diese zu beeinflussen von eigenen Überzeugungen, die damit reinzunehmen und irgendwie auch eine Kritik an der Gesellschaft vielleicht auch gemeinsam zu entfalten, genau, und da vielleicht auch Erkenntnisprozesse anzustoßen.
Ist man natürlich so ein bisschen in der gängigen Theorie-Praxis-Problematik, ne? Wenn man da so reingeht. Ich habe gerade gesagt, ne, der Kanzler kommt und andere aus der Stadtgesellschaft und ihr seid da Experten. Aber wahrscheinlich ja nicht Experten darin, wieso gibt es jetzt das Phänomen IB, wie kommt sowas eigentlich zustande? Nämlich dann wahrscheinlich eher, wie schon gesagt, der neueste Gossip der IB, wer gehört dazu, was machen sie? Und vor allen Dingen ist ja die IB dann irgendwann doch deklariert, das ist vielleicht auch ein Erfolg halt als so eine rechtsextreme Bewegung, wo dann alle sich distanzieren können und dann habt ihr da einen gewissen Expertenstatus. Gleichzeitig seid ihr, weil ihr euch halt in der radikalen Linken verortet, ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, verschmäht oder so ein bisschen, bah, ne? Also vielleicht ein bisschen schmutzig oder so, oder man will jetzt nicht unbedingt auf dem großen öffentlichen Podium mit euch sitzen. Gleichzeitig macht ihr das natürlich auch, ne? Ihr findet jetzt die anderen, also ihr distanziert euch auch so, naja, ne? Also die Anwohner-INI und die Stadtgesellschaft, naja, die sind, so ganz haben den Schuss noch nicht gehört, um was es alles geht eigentlich, wenn man das anguckt, wenn man sich diese das anschaut. Ich spiele vor allen Dingen auf euren Redebeitrag an bei der Demonstration, Vielfaltsdemonstration im Rahmen der Wochen gegen Rassismus in Halle, wo ihr einen Blog hattet und auch einen Redebeitrag, wo ihr ja unter anderem die Anwohnerinitiative so kritisiert und gleichzeitig euch bedankt, also so hin und her schwankt und irgendwie sagt, naja, man muss das Ganze gesellschaftlich ja, betrachten, das macht ja nicht so wirklich, aber trotzdem nett, dass ihr irgendwie so viel macht. Ohne euch könnten wir das gar nicht schaffen. Das ist vielleicht auch so ein Nebending, ne, dass man sagt, na, so in 2 Jahre oder längeren Protest kann man nur machen, wenn man große Bündnisse schmiedet. Aber ganz ehrlich, ich habe den Redebeitrag nicht verstanden, warum der gehalten wurde, was die Intention dieses Redebeitrages war. Ich habe den gelesen und dachte, na, was wollen sie jetzt eigentlich? Das ist so die gängige Formulierung. Ja, ihr beachtet halt den gesellschaftlichen Zusammenhang nicht. Den müsste man kritisieren, wenn man das Phänomen IB betrachtet. Ja, okay. Und gleichzeitig seid ihr aber ganz, ganz nett so. Also was war eure Intention? Also das ist ein bisschen, war mein Eindruck da, ihr fühlt euch gedrungen, euch nochmal so zu positionieren, dass ihr auch sagt, ja, wir sind wirklich aus der radikalen Linken und wir wollen ein bisschen mehr als ihr so. Das müssen wir jetzt nochmal klarstellen für vor allen Dingen Außenpublikum oder für vielleicht einen Teil der radikalen Linken, die euch sagt so, was macht ihr da? Macht ihr Schweinereien, dass ihr mit den anderen zusammenarbeitet? Könnt ihr vielleicht dazu was sagen, so zum Abschluss?
Genau, also die Intention war tatsächlich einfach, wir sind gefragt worden, ob wir dort einen Redebeitrag halten könnten, haben uns dann den Aufruf durchgelesen und den fanden wir ein bisschen lahm, tatsächlich von kritischer Analyse, was sozusagen tatsächlich das Problem ist. Also Parade der Vielfalt war ja das Motto Und dann haben wir gedacht, okay, wir nutzen einfach die Möglichkeit dort, den, na, es waren tatsächlich größtenteils Anwohnerinnen und so ein paar stadtpolitische Personen und sicherlich auch ein paar einfach nur politisch interessierte Personen, denen halt einfach nochmal was anderes mit auf den Weg zu geben. Und tatsächlich war dann das Feedback auch sehr durchwachsen. Also wie du es gerade schon gesagt hast, es gab tatsächlich auch Personen, die gesagt haben so, ja komm, das habe ich jetzt schon so oft gehört und was soll denn das jetzt schon wieder und muss denn das sein? Aber es gab tatsächlich auch Personen, die gesagt haben so, ja, also das ist wichtig zu betonen, dass sozusagen nicht mit so einer Parade der Vielfalt getan ist. Und ja, es ist, wir diskutieren das beinahe auf jedem Plenum, dieses Spannungsverhältnis, und wir sind da noch nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen, was wir nun wie machen wollen. Und ich weiß, jemand aus der Anwohnerinnen-Inni hat das mal ganz gut gesagt, finde ich. Manchmal ist es auch einfach so ein gegenseitig Aushalten. Da ist es dann nicht so ein, okay, wir sind super nett miteinander und wir finden alles gegenseitig cool, sondern manchmal muss man das auch einfach aushalten, was die für Krutze machen, und dann kann man sich da irgendwie dazu positionieren, was wir auch mehrmals in Statements gemacht haben, und kann sich aber trotzdem auch dafür gut finden, was man im Endeffekt macht. Ja, also, dass sie was machen, ist schon auch gut.
Genau, aber man könnte sagen, so labelt euch, also gebt doch einfach den Anspruch des radikalen Linkens auf so für diese Kampagne, und dann dann ist es viel einfacher. Ne? Also
das wäre vielleicht tatsächlich einfacher, man würde vielleicht irgendwie eine öffentliche Sprechposition gewinnen oder wäre halt irgendwie nicht mehr das Schmuddelkind. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein, sozusagen eigene Überzeugungen aufzugeben oder die Orientierung darauf, irgendwie in eine solidarische Gesellschaft anzustreben, aufzubauen, wo halt irgendwie nicht die Kapitalakkumulation im Mittelpunkt stehen, sondern vielleicht irgendwie so die Bedürfnisbefriedigung eines jeder Einzelnen und jedes Einzelnen. Und nur weil wir in einer Gesellschaft leben, wo bestimmte Orientierungen, bestimmte politische Haltungen irgendwie mit so einer Extremismusdoktrin sozusagen außerhalb des Bereichs des Akzeptablens gestellt wird, heißt ja nicht, dass man sich damit abfinden sollte. Nur weil es dann vielleicht irgendwie bequemer wird, das zeichnet ja vielleicht irgendwie auch so eine radikale Position aus, dass man einerseits irgendwie klar in der Analyse ist und andererseits auch einfach sozusagen auch unbequeme Sachen aushält und die Ausgrenzung, die die Gesellschaft irgendwie vornimmt, der dann auch irgendwie auf deinen eigenen Schultern tragen muss. Und genau, es ist, glaube ich, generell auch eine Schwierigkeit, irgendwie in antifaschistischer Arbeit, wenn man sich jetzt vielleicht nicht militanten Mitteln zuvorderst bedient, auch sozusagen eine Gesellschaftskritik, eine Analyse sozusagen mit zu transportieren, vor allen Dingen in so einem sozusagen doch recht eng abgegrenzten Setting, wie wir das jetzt irgendwie tun, so in unserem Haus rum Protest zu organisieren, da jetzt irgendwie die große gesellschaftliche Vision mit zu transportieren, ist ja tatsächlich irgendwie ein hochgestecktes Ziel. Genau, das tun wir ja tatsächlich auch recht wenig, sondern genau, versuchen hauptsächlich sozusagen eine klare antifaschistische Position da zu vertreten. Genau, und es sind ja auch Leute bei uns, die in der Kampagne mitarbeiten, die auch noch darüber hinaus politisch aktiv sind und die da dann eher für eine befreite Gesellschaft streiten.
Und was man halt auch noch dem entgegensetzen muss, wie wir das mehrmals jetzt auch schon gesagt haben, wir sind halt aus sehr pragmatischen Gründen, mussten wir uns quasi gründen oder haben wir uns gegründet, und wir haben uns ja als Reaktion auf die Gründung des Hauses, auf die Ankündigung des Hauses gegründet und haben jetzt nicht den Luxus, den manche Theoriegruppen, von denen auch häufig diese Kritik ja kommt, haben, dass wir uns in einem gewissen luftleeren Raum bewegen können, alle Zeit der Welt haben, um uns über bestehende gesellschaftliche Phänomene, die wir uns aussuchen können, großartig auszukotzen, sondern wir haben häufig auch tatsächlich, und das ist frustrierend, aber das war uns von vornherein klar, dass wir eher reagieren, als dass wir tatsächlich agieren, und wir nehmen die Kritik gerne an und wir freuen uns auch über jeden theoretischen Input, der von solchen Gruppen geliefert wird, und besuchen die Veranstaltungen von denen und so gerne, wollen aber halt auch klarstellen, dass das nicht das Profil ist, das wir als Kampagne halt haben.
Also Protest im Spannungsfeld, könnte man sagen. Damit kommen wir auch zum Ende unseres Interviews mit Kick Sam Out. Nazi-Trend dicht machen, 2 Jahre alt. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Ihr macht eine Demonstration. Könnt ihr vielleicht kurz dazu was sagen?
Genau, wir machen am 6.7. unsere 2-Jahres-Demonstration sozusagen, relativ nah am Datum der ersten Demonstration, die damals am 11.07.2017 war. Das Motto, kann ich das schon verraten? Okay, hier kommt Zustimmung.
Klar, hier im Radio, klar, wir wollen ja exklusiv nur was haben.
Das Motto ist, endlich wird wieder getreten gegen Burschis und Identitäre, weil Low-Kicks sind auch Kicks auf jeden Fall. Genau, und wir werden da sozusagen nochmal einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt legen. Bei der letzten war es ja Feminismus. Diesmal geht es darum, auch Richtung Burschenschaften zu gehen. Also unsere Route orientiert sich an hallischen Burschenschaften und werden da sozusagen mit Redebeiträgen und inhaltlichem Input mal gucken, was da eigentlich so noch zu finden ist, was da Rekrutierungsräume sind und so weiter. Genau, endlich wird wieder getreten.
Genau, es wird bestimmt Werbung geben, also Augen offen halten und zu der Demo kommen. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Wir wünschen euch noch gutes Gelingen in euren weiteren 2, 3, 4, 5, 6 Jahren Protest und hoffen, dass es vielleicht nicht so lang dauert und das Haus doch früher weg ist. Ganz nach eurem Motto. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Kick them out!